Hier ist Ludgers Welt im Kontrafunk. Mein Name ist Ludger. Herzlich willkommen. It's a jungle out there. Disorder and confusion everywhere. Well, no one seems to care. Well, I do. Hey, who's in charge here? It's a jungle out there. Poison in the very air we breathe. You know what's in the water that you drink? Well, I do, and it's amazing. People think I'm crazy, 'cause I worry all the time. If you paid attention, you'd be worried too. You better pay attention, or this world you love so much might just kill you. I could be wrong now, but I don't think so. 'Cause it's a jungle out there. It's a jungle out there. Meine Damen und Herren, liebe Hörer, es gibt eine neue Corona-Variante und es wird schon ein neuer Impfstoff dafür gesucht. Jetzt sage ich für die Hörer des Kontrafunks sicherheitshalber, das hier ist keine Aufzeichnung aus dem Frühling 2020, sondern aus dem Spätsommer 2023. Das wurde wirklich vermeldet, neue Corona-Variante. Und die ersten Warnungen sind schon rausgekommen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und ich nutze die Gelegenheit, an dieser Stelle noch mal über ein Wort zu reden, welches immer wieder fiel und mir immer wieder missfiel. Es geht um den unschuldig anmutenden Ausdruck freiwillig. In meiner Schulzeit, meistenteils lag diese in den 80ern, passierte es immer wieder, dass der Schullehrer sich vor uns aufbäumte und sagte,
na, wer von euch kommt jetzt nach vorne an die Tafel? Freiwillig.
Da wussten wir, oh, er hat freiwillig gesagt, aber wir haben jetzt nicht wirklich eine Wahl. Denn wenn keiner nach vorne kommt, freiwillig, dann pickt er sich einen raus und oder er verhängt eine Kollektivstrafe. Und am Ende sagt er,
tja, das lag jetzt allein an euch.
Geht so freiwillig? Es ist im Grunde ganz einfach. Freiwillig ist eine Handlung dann, und zwar nur dann, wenn ein Ausbleiben der Handlung für den Handlungsablehnenden folgenlos ist. Wenn die Handlung also weder Bedingung ist für irgendetwas, noch die einzige Möglichkeit, irgendetwas zu verhindern. Ansonsten nämlich entsteht Druck, der nicht selten in Unterdrückung mündet. Zum Glück schenkt uns die Sprache ein klares Indiz dafür, ob eine Handlung wirklich freiwillig ist oder nicht. Auch hier sage ich, es ist ganz leicht. Freiwillig ist eine Handlung dann, wenn der Ausdruck freiwillig in der Handlungsbeschreibung gar nicht erst fällt, weil die Handlung einen eindeutig freiwilligen Charakter hat. Du fragst keinen Mann, würdest du freiwillig mit der aktuellen Miss Germany ins Bett gehen? Natürlich würde er. Du kannst einen Mann fragen, würdest du freiwillig mit Claudia Roth ins Bett gehen? Natürlich nicht. Ja. Das offensive Anführen von Freiwilligkeit ist immer ein klares Indiz für eine anstehende Unliebsamkeit. Wenn du Glück hast, bleibt es bei der Unliebsamkeit, aber vielleicht steckt ja auch mehr dahinter. Wir alle kennen die Szene in einem Supermarkt. Die nette Fleischerei-Fachverkäuferin fragt, so liebe Kunden, wer von Ihnen möchte jetzt hier kostenlos unsere neuartige Mortadella testen? Dann weißt du als Kunde, ja, ich kann jetzt ein gerolltes Wurstscheibchen verzehren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Ding nicht schmeckt. Ganz anders wirkt es, wenn die Fleischereifachkraft folgendermaßen fragt. So, liebe Kunden, wer von Ihnen möchte jetzt hier kostenlos unsere neuartige Mortadella testen? Freiwillig. Allein das Wörtchen freiwillig macht klar, dass der Verzehr der neuartigen Mortadella mit einem gewissen Risikofaktor verbunden ist. Ja. Jetzt mal unter uns. Ich habe den Eindruck, das Prädikat Verschwörungstheoretiker musstest du dir früher mal hart erarbeiten. Unterhalb der Leugnung der Mondlandung lief da gar nichts. Heute bist du schon Verschwörungstheoretiker, wenn du bei einer neuartigen Mortadella erstmal die Inhaltsstoffe lesen möchtest. Da hat sich einiges getan. Ich habe natürlich immer wieder gerne Herrn Lauterbach in Erinnerung, wie er in der Tagesschau sinngemäß sagte, naja, selbst bei einer Impfpflicht lässt man sich ja freiwillig impfen. Ja. Die Logik des Lauterbachs. Übrigens werde ich oft gefragt, hör mal, warum machst du denn in deinem Programm nicht mehr über den Lauterbach? Ja, ich hatte eigentlich im Originalskript dieses Programms hier eine 6-minütige Passage über Karl Lauterbach. Da gibt es auch ein Video auf YouTube. Das ist ganz gut gelaufen mit mehreren 100.000 Klicks. Aber ich habe die Passage komplett aus meinem Programm rausgestrichen. Darf ich euch verraten, warum? Ich habe den Eindruck, Herr Dr. Karl Lauterbach ist inzwischen nicht mal mehr würdig, von mir auf einer Kabarettbühne verarscht zu werden. Diese Stimmung nehmen wir gerne mit für ein persönliches Gespräch mit zwei Gästen, die bestens geeignet sind, thematisch an das anzuknüpfen, was ich soeben auf der Bühne erörtert habe. Es war eine Passage aus meinem Soloprogramm Orwell war ein Optimist. Der Komplettmitschnitt eines Live-Abends steht nun übrigens für alle zur Verfügung auf einer Kassette. Ein Download-Code ist auch dabei für die wenigen unter Ihnen, die keinen Kassettenrekorder mehr haben. Doch ich sage Ihnen eins, allein das Auspacken ist ein haptischer Genuss. Orwell war ein Optimist. Mist auf Kassette mit Downloadcode finden Sie auch im Shop des Kontrafunks. Schauen Sie einfach mal rein. Ein paar wenige Live-Termine mit dem Programm spiele ich noch bis Ende Oktober. So, meine Damen und Herren, Sie haben sicher gehört von dem Arzt aus Recklinghausen, der ins Gefängnis soll, weil er Impfungen durchführte, ohne sie durchzuführen. Alles zu diesem brisanten Fall verrät uns Christian Moser, ein Anwalt, der ganz nah dran ist an der Sache. Und ich spreche mit Jutta Degner, eine Aktivistin aus dem erweiterten organisatorischen Umfeld des Robert Kennedy Jr. Children's Health Defense heißt die von ihm auf den Weg gebrachte Organisation, die auch einen Ableger in Europa hat. Aufregende Themen, anregende Gäste. Und jetzt sitzen Sie neben mir, meine heutigen beiden Gesprächspartner. Ich freue mich auf spannende Einsichten von Jutta Degner und Christian Moser. Guten Tag.
Guten Hallo. Tag.
Ihr seid zwar auf unterschiedlichen Gebieten unterwegs, aber es gibt durchaus Schnittmengen, zumindest was die Weltsicht betrifft. Christian, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Wir sind ja eine große Bewegung, wie ich immer gerne sage, eine Bürgerrechtsbewegung und miteinander gut vernetzt, weil wir doch letztlich ein gemeinsames Ziel verfolgen.
Mhm. Welches das ist, das klären wir gleich. Jutta, wir beginnen mit dir. Du bist Vertreterin von Children's Health Defense, eine engagierte Frau, eine Aktivistin.
Kann man so sagen. Also ich kenne hier auch die Leute aus unserer Region von vielen Veranstaltungen und Demonstrationen. Beruflich ist mein Hintergrund gewesen, dass ich 17 Jahre in der klinischen Forschung gearbeitet habe, auch zuletzt als globale Projektmanagerin und selber klinische Studien aller Phasen, aller medizinischen Indikationen durchgeführt habe und eigentlich angefangen habe, vor 3,5 Jahren auf unseren kleinen Demos in unserem kleinen Ort die Leute zu versuchen aufzuklären, indem ich einfach meine tägliche Arbeit beschrieben habe und bin halt aber trotzdem da mit Nazi und etc. beschimpft worden. Gleiche Leute kommen jetzt mittlerweile auf mich zu und fragen mich nach Hilfe, nach Ärzten, die ich kennen könnte, um ihre Impfschäden behandeln lassen zu können.
Ja, diese Wandlung ist beobachtbar und damit muss man auch erstmal umgehen heute. Jutta, da nicht jeder weiß, was Children's Health Defense bedeutet, lass uns das kurz einordnen. Es ist eine Organisation, die von einem sehr prominenten Mann in den USA vor einigen Jahren auf den Weg gebracht wurde.
Gründer ist Robert F. Kennedy Jr. Der hat im Jahre 2013, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, den Vorgänger quasi gegründet mit dem Namen World Mercury Project. Und da ging es darum, weil er sich als Anwalt darum kümmern musste, damit befassen musste, Fälle zu vertreten von Eltern, Müttern, deren Kinder nach einer Impfung, jetzt auch anderen Impfungen, die mit 49,6% quasi belastet waren mit Quecksilberbestandteilen, einen Autismus entwickelt haben und andere chronische schwerwiegende Erkrankungen, die er dann eben vor Gericht vertreten hat. Und daraus ist das einfach immer größer und größer geworden und das kollidierte quasi dann mit dem Beginn der Corona-Krise. Und dann wurde aus dem ganzen Mercury-Projekt, was vom Namen her vielleicht nicht so günstig klang, wo nicht jeder was mit anfangen konnte, eben Children's Health Defense, was halt unser Hauptfokus ist, eben die Schwächsten der Gesellschaft schützen zu wollen. Und ziemlich gleichzeitig hat sich dann auch nach den USA auch die europäische Fraktion sozusagen gegründet. Und wir sind allerdings noch nicht so prominent, was ich auch dann ganz gerne gleich mal erläutern möchte, warum das so ist.
Mhm. Okay, halten wir fest, die Bewegung entstand in den USA schon vor Corona.
Ja.
Es gab da eine andere Firmierung seinerzeit, aber das Anliegen war immer schon der Schutz von Kindern vor den, sagen wir es mal neutral, potenziellen Nebenwirkungen der Impfung.
Ganz genau. Also man kann sich halt vorstellen, dass damals das einfach noch nicht so publik gemacht wurde oder es ist nicht so in die Medien getreten, auch nicht in die Alternativen, weil vielleicht die Häufigkeit noch nicht so sich durchgesetzt hat, also dass man davon wusste. Und durch jetzt diese Massenimpfung in der Corona-Krise ist das wieder viel mehr thematisiert worden, warum wir halt auch den Namen dann letztendlich gewechselt haben, weil es eben natürlich um die Kinder in erster Linie geht, aber nun ja auch alle Bevölkerungsgruppen betroffen sind davon.
Jetzt ist es aber so, Jutta, dass wir uns vor der Corona-Zeit in einem Bereich bewegen, wo zumindest das Wort Impfung nicht umstritten war. Das hat sich ja auch geändert, ob das, was jetzt da ersonnen wurde in den letzten Jahren, überhaupt eine Impfung ist. Wie war denn da die Studienlage vor Corona?
Ich habe selber HPV, also diese humanes Papillomavirus, was Frauen betrifft, was Gebärmutterhalskrebs hervorrufen kann. Diese Impfung habe ich teilweise selber phasenweise durchgeführt und auch eine Grippeimpfung, also alles vor 2019, 2020. Und ich habe, wie gesagt, in den letzten 6 Jahren einen großen Wandel in der Verantwortlichkeit in der Pharmaindustrie beziehungsweise in den Firmen, wo ich gearbeitet habe. Das sind die sogenannten Auftragsforschungsinstitute, die eigentlich von den Pharmafirmen den Auftrag der Durchführung der Studie erhalten, und zwar von A bis Z, das heißt also von der Zusendung zu den Ethikkommissionen, die das dann genehmigen müssen, zu allen Behörden bis hin eben Phase 1, 2, 3, 4 und bis zur Marktzulassung. Und ich habe halt noch mit, in Anführungszeichen, gutem Gewissen daran mitgearbeitet. Und die Präklinik, um eine Impfung herzustellen, gerade um flüssige Lösungen herzustellen, die dauert eigentlich in der Regel 5 Jahre, um in einem Fläschchen exakt die gleiche Substanz drinnen zu haben. Das dauert Jahre. Und das läuft parallel mit der Präklinik, mit Laborversuchen, mit Tierversuchen. Bevor man überhaupt anfängt, bis nicht diese Substanz einwandfrei hergestellt werden kann in Massen, geht man gar nicht erst an den Menschenversuch. Ich sage das jetzt mal so, das, so nennt sich das. First in Man ist die Phase 1. Und das wird immer eigentlich in der Regel an jungen, gesunden Männern durchgeführt, die eben nicht schwanger werden können etc., und an einer ganz kleinen Gruppe, um zu sehen, wie die Nebenwirkungen da sind. Und diese ganzen Abteilungen, die, so wie ich es gelernt habe von der Pika auf, die haben wir ja bei den Corona-Impfungen überhaupt nicht gehabt. Also da gab es keine Präklinik, keine Entwicklung, keine Good Manufacturing Practice, wie man das nennt, gute Herstellungspraxis. Es gab Tierversuche, die aber alle negativ verlaufen sind. Also hätte man eigentlich gar nicht weitergehen dürfen, weil man geht immer chronologisch vor. Und was hier auch passiert ist, man hat Phasen parallel laufen lassen, was auch überhaupt keinen Sinn macht, weil man eigentlich immer die Ergebnisse von einer Phase abwarten muss, um in die nächste Phase übergehen zu können. Und dazwischen gibt es auch sogenannte Dosisfindungsstudien, die haben auch nicht stattgefunden. Also es ist für mich völlig indiskutabel und absurd.
Ich erinnere mich an einen Podcast, den ich auf YouTube veröffentlicht habe, zu genau diesem Punkt. Also das Parallele, was offensichtlich Zeit hat sparen sollen, aber natürlich völliger Mumpitz ist, wenn die Ergebnisse aufeinander aufbauen.
Das ist so, als würde ich einer Mutter, die im 2. Monat schwanger ist, $1 Million anbieten und sie bitten, bitte in der nächsten Woche das Kind zu bekommen.
Mhm.
So unmöglich ist das.
Mhm.
Oder man kann auch sagen, ein Schulkind aus der Grundschule, das braucht nicht mehr aufs Gymnasium oder sonst wohin, das kann gleich in den Beruf. Das weiß alles.
Jutta, wir knüpfen da gleich an und holen jetzt Christian mal mit ins Boot. Du bist Anwalt. Ist das ein Fachgebiet, das du hast, welches hiermit irgendwie korrespondiert? Oder erzähl mal kurz ein bisschen was über deine anwältliche Fachtätigkeit. Da gibt es ja viele Unterschiede.
Also ein Fachbereich, der mit korrespondiert, habe ich eigentlich nicht. Ich bin Steuerberater auch noch neben dem Anwalt, also auf Steuerrecht spezialisiert. Und das hat nun mit der ganzen Problematik herzlich wenig zu tun. Ich habe mich aber immer schon für Politik und für Geschichte und für alles, was in dem Land sich hier abspielte, interessiert. Und deshalb schon, solange ich eigentlich denken kann, war ich deshalb auch mal kritisch. Und als dann diese Corona-Geschichte losging, da war das für mich eine Sache, wo ich recht schnell erkannt habe, für mich jedenfalls erkannt habe, dass das ein Vehikel sein mag, um bestimmte andere Dinge vielleicht durchzusetzen. Und deshalb bin ich da sehr schnell dann auch aktiv geworden, habe mich damals am 1. August 2020, weil ich in Berlin auch auf der Demo war, mich dann den Anwälten für Aufklärung angeschlossen. Damals war das so eine Initiative, habe den Verein dann mitgegründet, war dann Schatzmeister bis im letzten Jahr im Sommer. Und habe da sehr viel Vernetzungsarbeit betrieben und Projektarbeit gemacht und habe mich da sehr reingekniet, um etwas aufzubauen, unsere Bewegung und miteinander, Dinge miteinander zu verknüpfen, Menschen miteinander zu verknüpfen und Ideen zu verwirklichen. Immer ein bisschen im Hintergrund und seit 2022 habe ich damit begonnen, auch öffentlich mich zu äußern. Das habe ich vorher noch nicht gemacht gehabt, weil ich auch sagen muss, dass ich in der Zeit, der ich in der Bewegung aktiv gewesen bin, mich auch noch viel orientiert habe an anderen Menschen und einfach mich ausgetauscht habe und auch Eindrücke gesammelt habe. Und das war auch sehr fruchtbar und davon zehre ich auch heute.
Mhm. Also, dass diese ganze Thematik der letzten 3 Jahre im Moment doch merklich eine juristische Relevanz hat, das entnehmen wir auch den sogenannten Mainstream-Medien. Das meine ich jetzt gar nicht als despektierliches Wort, sondern damit möchte ich zum Ausdruck bringen, es ist ein Thema, das jetzt sehr breite Bevölkerungsschichten erreicht und natürlich auch dementsprechend deine Herangehensweise, die du als Anwalt hast, noch spannender macht. Also, vielleicht bringst du uns auf den Stand. Ein Arzt hat eine 3-jährige Gefängnisstrafe bekommen oder 2 Jahre, ist das richtig, ohne Bewährung dafür, dass er Impfzertifikate gefälscht hat. Und das ist schon für mich als jemand, der bis vor einigen Jahren auch noch gedacht hat, naja, das Justizsystem ist noch in Ordnung. Also man kann über schlechte Straßen meckern und inkompetente Politiker, aber die Justiz, die funktioniert noch. Ein Mann kommt wegen sowas ohne Bewährung ins Gefängnis. Nimm dir bitte Zeit. Wie ist der Stand der Dinge? Wie bist du da dran gekommen?
Ein bisschen Zeit brauche ich tatsächlich, um das alles darzustellen, weil es doch ein sehr komplexer Fall ist, vor allem was die rechtlichen Fragen anbelangt, aber auch die gesellschaftliche, auch rechtspolitische Bedeutung, würde ich mal sagen. Vielleicht zu dem Fall zunächst einmal selber. Es handelt sich um den Arzt Heinrich Habig aus Recklinghausen, der dort ein alteingesessener Arzt immer schon war und ein sehr hilfsbereiter Arzt war, der also von Kindesbeinen an schon Arzt werden wollte und für den im Vordergrund gestanden hat, Menschen zu helfen. Immer schon. Da hat sie auch sehr viel mit Naturheilverfahren befasst, obwohl er eigentlich Allgemeinmediziner ist. Und deshalb hat er auch sehr großes Vertrauen bei seinen Patienten gehabt. Und in dieser Zeit der Impfkampagne möchte ich es mal nennen. Also ich rede natürlich jetzt insbesondere vom Jahr 2021, wo auch eine allgemeine Impfpflicht diskutiert wurde, es aber die einrichtungsbezogene Impfpflicht insbesondere schon gab. Und damals gab es ja einen großen Druck von Seiten der Politik auf die Menschen, sich doch impfen zu lassen, der ja doch auch so weit ging, dass man Menschen den Zugang verwehrt hat zu öffentlichen Einrichtungen, zur Daseinsvorsorge. Man hat sie sogar beschimpft, ja, natürlich. Also das war schon eine gesellschaftliche Atmosphäre. Wir haben sie ja alle miterlebt. Wir können es daran erinnern, wenn auch aus unterschiedlicher Perspektive vielleicht. Ja. Aber es war schon eine sehr besondere Situation, möchte ich mal vorsichtig sagen. Und in dieser Situation, wo also sehr viele Menschen sich gezwungen gesehen haben, eine Impfung gegen Corona nachzuweisen, haben eben also sehr viele dieser Menschen aufgesucht und wohl, so hat er es in diesem nicht mehr verwertbaren Geständnis geschildert, also im Verlauf des Verfahrens komme ich gleich noch, aber wenn ich das mal so nehme, muss man vorsichtig sein, wegen laufender Verfahren, aber ich nehme ja das, was da geschildert wurde, muss es wohl so gewesen sein, dass dann zunächst einmal die Patienten ihn darum gebeten haben, wenn ich denn schon geimpft werden soll, dann bitte von Ihnen, denn da habe ich wenigstens Vertrauen und da kann auch vielleicht auch ausgeleitet werden und so weiter. Damit begann das zunächst einmal, dass er sich überhaupt erst eine Impfzulassung besorgt hat. Dann sollen wohl auch einige Patienten zunächst einmal damit begonnen haben zu sagen, ja, aber kann man nicht eventuell sich um diese Spritze, kann man nicht herumkommen, also trotzdem einen Nachweis haben, ja, weil ja nun diese Spritze auch gefährlich schien. Und zwar sowohl den Patienten, die sich informiert hatten, als auch ihnen selber. Und naja gut, das ist ja etwas, was uns zum Beispiel in der Bewegung eint, dass wir sehr früh erkannt haben, dass diese Impfung, die ja nun über den Druck der Corona-Maßnahmen dann vermarktet werden sollte, dass die ja nun gefährlich sein muss. musste. Allein deshalb schon, weil sie ja gar nicht die normalen Zulassungsverfahren, die normalen Testverfahren, die Verifizierungsverfahren, wie man es jetzt technisch auch richtig nennen mag, durchlaufen haben konnte in der kurzen Zeit. Das war ja nur eine Notzulassung. Und da musste einem, ja, ich sag's mal gerne, durchaus der gesunde Menschenverstand schon sagen, dass es nicht klar sein konnte, welche Gefahren da blühen, dass also die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein musste, dass es schwerwiegende Gefahren sein mussten. Und es hat sich dann aber auch sehr früh auch schon gezeigt, anhand dessen, selbst was man bei RKI und so weiter im Kleingedruckten sozusagen lesen konnte, aber auch darüber hinaus, dass es auch ganz konkrete Sorgen gab, dass es schwerwiegende Wirkungen, ja, ich sage mal ungern Nebenwirkungen, für eine Nebenwirkung braucht man eine Hauptwirkung. Und das sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich die Frage, ob die Impfung denn vor Ansteckung überhaupt schützen konnte. Und das war ja dann auch zunächst einmal streitig. Und heute weiß man ja, dass sie eben nicht schützen konnte. So, und jetzt stellen wir uns mal die Situation damals vor. Da gab ich jetzt mal bei der rechtlichen Würdigung mal vor, ich glaube, das kann man hier gut machen, dass also der Arzt sich in der Situation befunden hat, die Patienten waren unter einem Druck, sich diese Impfung setzen zu lassen. Und diese Gentherapie, es war ja noch nicht mal eine Impfung im klassischen Sinne, es war also noch mal etwas Neues, Experimentelles, die ihren Schutzzweck nicht erfüllen konnte und die zweitens auch noch schwerwiegende Schäden besorgen ließ. Das heißt, der Staat hat mithilfe der Normen, die er gesetzt hat und dem Druck, den er dadurch ausgeübt hat, die Patienten in die Notlage gesetzt, dass sie sich diese Spritze verpassen sollten und in Kauf nehmen sollten, sie schwer zu schädigen. Da kann man als Jurist dann, das ist eher Arzt, aber wenn ich jetzt als Jurist das anschaue, durchaus auf den Gedanken kommen, dass es sich bei diesem Druck um einen rechtswidrigen, gegenwärtigen Angriff gehandelt haben mag. Das heißt, rechtswidrig deshalb, weil dieser Druck ja keinen Zweck verfolgen konnte. Er war also nicht gedeckt durch irgendein höheres Interesse und mindestens damit in aller Kürze schon grundgesetzwidrig. Wir haben es also mit einem Gesetz zu tun, das dem Grundgesetz widersprach, damit rechtswidrig nichtig ist und deshalb auch nicht befolgt werden muss. Der Druck war faktisch aber da und er war auch gegenwärtig. Ja, und dann ist also so, dass dann ein Arzt natürlich auch, wenn man das so sieht, ja, auch Nothilfe leisten kann. Das heißt, er kann dann sagen, ich kann jetzt diesem Menschen oder muss diesem Menschen helfen, um ihn von diesem Druck, von dieser Notlage, diesem gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff zu befreien. Und da muss juristisch sich dann eine solche Abwehrhandlung dann gegen den Angreifer richten. Und der Angreifer war nun der Gesetzgeber in dem Fall, in letzter Konsequenz. Und wenn das denn dann also ist, dass er dann Impfzertifikate falsch ausgestellt haben soll, also ohne die Impfung tatsächlich zu verabreichen, wie gesagt, das Verfahren läuft ja, dann stehe ich jedenfalls auf dem Standpunkt, dass das genau dann eben die Abwehr gegen diese Norm, gegen diesen Nachweisdruck gewesen ist. Insofern also wäre das 1:1 meines Erachtens eine Nothilfe. Das mal also auch gleich mit einer rechtlichen Würdigung war damals also die Situation. Und nun war es wohl so, und das ist sicherlich unstreitig, dass in diesem Zeitraum, sich in diesem Kontext 6.000 oder bis zu 6.800 Patienten nach der Patientenkartei zu ihm begeben haben. Man hat also, als man im Januar 2022 seine Praxis durchsuchte, diese Fallzahl dann wohl zunächst einmal abstrakt festgestellt. Abstrakt deshalb, man musste sie erstmal auswerten. Ja, das ging dann erstmal eine ganze Weile. Man hat ihn dann im Mai 2022 in Untersuchungshaft allerdings genommen. Natürlich auch schon mal die Frage, warum muss man einen Arzt, der in einer solchen Situation gehandelt hat, in Untersuchungshaft nehmen? Das braucht man eine Schwere der Tat und man braucht eine Fluchtgefahr. Da hat man zunächst mal angeführt, dass seine Ehefrau und Sprechstundenhilfe, die man auch wegen Beihilfe mit angeklagt hat, noch mal so eine komische Geschichte, wo man sich fragt, was ist, macht die Sprechstundenhilfe als Beihilfe, wenn die gar nicht im Behandlungszimmer verantwortlich mitarbeitet? Aber gut, sie kommt aus Marokko ursprünglich. Hat, wenn man so will, also einen Migrationshintergrund. Und da hat man aber nicht sie in Untersuchungshaft genommen, die ja hätte nach Marokko vielleicht flüchten können, sondern ihn. Das ist schon sehr merkwürdig. Man hat dann später noch Gründe nachgeliefert. Man hat dann wohl in der Zwischenzeit, gab es wohl einen Anruf von ihm bei seinem Verteidiger, damals dem Pflichtverteidiger, ob er denn vielleicht Urlaub machen könnte in der Zwischenzeit. Das war alles so fürchterlich für ihn gewesen. Ob es in Ordnung wäre, wenn er auf Sansibar, da hatten die, glaube ich, irgendeinen Bezug dazu gehabt, ob er da hinfahren könnte. Darauf haben sie nochmal im Gespräch im Gefängnis, also die Ehefrau und er, Bezug genommen. Und da sitzt immer einer von der Staatsanwaltschaft, eine Mitarbeiterin, die zuhört, ob nicht über das Verfahren gesprochen wird, hat das dann weitergemeldet an die Staatsanwälte. Und dann hieß es also, Fluchtgefahr vielleicht nach Sansibar noch, nachträglich, obwohl er schon im Gefängnis saß. Alles sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber das eigentliche Problem sehe ich ja ganz woanders. Ich frage mich, wenn denn Gewalttäter in diesem Lande, zum Beispiel auch gewisse Terroristen, da gab es da letztlich eine Dame, die da mit lobenden Worten auf freien Fuß gesetzt wurde, für die Zuhörer wissen vielleicht, was ich meine. Wenn also solche Leute dann frei sind, dann frage ich mich, warum ein Arzt in einer solchen Situation, der ja jedenfalls keinem geschadet hat. Der hat einen Formalverstoß mit solchen Bescheinigungen begangen, wenn auch in vielen Fällen, warum der dann im Gefängnis sitzen muss. Naja gut, Schwere der Tat wäre der weitere Punkt. Da hat man ihn zunächst mal wegen Gewerblichkeit dann belangen wollen, angeklagt. Und Gewerblichkeit heißt, das ist ein Qualifikationstatbestand, der das Delikt dann schwieriger machen soll, dass er sich eine Einnahmequelle von erheblichem Umfang verschafft haben soll durch die Tat. Nun, der hat 6.800 Fälle gehabt wohl, ja, und da gab es einen Schuhkarton als Kaffeekasse, den hat es wohl vorher schon gegeben, und da hat er dann wohl, das ist wohl unstreitig, gesagt, ja, da kann jeder reinlegen, was er möchte oder auch nicht. Ja. Und da hat die Staatsanwaltschaft auf irgendeiner Grundlage, die ich auch nicht weiß, wohl geschätzt, es sollen wohl 12.000 oder irgendwas da drin hineingelangt sein. Jetzt teile ich mal 12.000 durch 6.800 und komme auf irgendwas mit 2 Euro, wenn die Zahlen überhaupt so stimmen, ja, als Grundlage der Kalkulation, ja, und muss dann schnell feststellen, dass das Geschäft nur defizitär gewesen sein konnte. So eine Praxis ist teuer und der übrige Praxisbetrieb kam in der ganzen Zeit wegen des Ansturmes zum Erliegen. Also niemals hat er sich damit eine besondere Einnahmequelle verschafft. Im Gegenteil, er hat sich seine eigentliche Einnahmequelle, die er beruflich hatte, kaputt gemacht dadurch, indem er sich für die Patienten aufopferte. Dementsprechend ist auch, du hast ja schon gesagt, dass es ja mittlerweile auch ein Urteil gibt, darauf muss ich gleich noch zu sprechen kommen, aber in der Begründung, der mündlichen Begründung dieses Urteils, war immerhin dann durch das Gericht von der Gewerblichkeit schon nicht mehr die Rede. Immerhin. Also eine gewisse Teil von Erkenntnis scheint da gar vorhanden zu sein. Damit entfällt aber auch die Schwere der Tat. Zumindest was diese Qualifikation anbelangt. Naja, aber ich möchte nochmal wieder zurückgehen in der Chronologie, wo ich jetzt kurz zum Urteil geschwenkt habe, nämlich ich bin jetzt wieder im Zeitraum, er ist in U-Haft genommen worden. Und nun hat die Staatsanwaltschaft die Aufgabe gehabt, diese ganzen Fälle aufzuarbeiten. 6.800 Fälle. Da kann man sich vorstellen, dass das sehr viel Arbeit ist und eine ganze Weile dauert. Und man ist auch hergegangen zunächst einmal und hat die Patienten immer nach Schema F abgearbeitet, indem man dort ein Durchsuchungskommando hingeschickt hat. Hat die Leute morgens um 6 Uhr aus dem Bett geklingelt, auch Familien. Und hat, ich sag mal, bildlich gesprochen, die Pistole dadurch auf die Brust gesetzt, dass man gesagt hat, wenn ihr jetzt ein Geständnis abgebt, sofort, dann bekommt ihr eine Einstellung gegen Auflage. Und wenn nicht, dann nehmen wir euch mit zur Blutabnahme und machen einen Antigentest. Und damit können wir euch ja auf jeden Fall nachweisen, dass ihr nicht geimpft seid. Was Humbug ist, denn mindestens 10% der Menschen haben auf eine solche Genbehandlung gar keine Immunantwort. Das ist einfach so. Das heißt, man kann mit einem solchen Antigentest gar keinen Negativbeweis führen. Das muss denen auch klar gewesen sein. Das heißt, es muss zumindest der Staatsanwältin klar gewesen sein. Denn ich vertrete auch Patienten, habe deshalb auch Akteneinsicht in dortigen Akten, habe deshalb auch die Stellungnahme der Laborärztin gesehen, die diese Tests macht. Und diese Stellungnahme war sehr widersprüchlich. Da stand dann einerseits drin, ja, bis zum halben Jahr kann man irgendwelche Aussagen treffen, um dann aber weiterzuschreiben, dass die Entwicklung der Anzahl der nachzuweisen Antikörper gar nicht erforscht sei. An der Stelle muss ich als klar denkender Jurist schon aussteigen und sagen, das Ding überhaupt kein Beweiswert, das kann man vergessen. Ja, wenn das aber so ist und ein solcher Antigentest keinen Beweiswert hat, dann ist das angeordnete Verbringen der Patienten zu diesem Eingriff, die Blutabnahme ist ja ein Eingriff, ist dann nichts anderes als eine strafbare Körperverletzung für alle Beteiligten, die diese Maßnahme durchgeführt haben. Naja, und das bedeutet, dass also dieser Besuch bei den Patienten, der immer gleich ablief, erstmal zu verbotenen Vernehmungsmethoden führt und gleichzeitig auch noch zu strafbaren Handlungen durch die Ermittlungsbehörden. Und das ist schon ein starkes Stück. Hat man aber turnusmäßig so durchgezogen. Aber da ist auch klar, dass man in der Zeit dann, also zumindest in einer kurzen, überschaubaren Zeit, auf die Weise keine 6.800 Fälle abarbeiten kann. Und dann war die Staatsanwaltschaft offensichtlich wohl gezwungen, irgendetwas zu machen, um einigermaßen die Haft zu legitimieren, die ja andauerte. Als Jurist, gerade im zweiten Staatsexamen, da lernt man, im Referendariat, dass es das A und O ist und das Allerwichtigste überhaupt in Haftfällen immer Haftprüfung. Also jeder Tag, wo man eventuell zu Unrecht in Haft hat, ist das Freiheitsberaubung. Das darf niemals passieren. Das ist eine ganz heikle Geschichte. Der saß erstmal und dann ist die Staatsanwaltschaft hergegangen und hat eine Anklageschrift gefertigt über rund 600 Fälle. Und das Gericht hat das dann zugelassen, obwohl das kleine Einmaleins in der Frage, muss jeder Richter wissen, sagt, dass eine Tat im prozessualen Sinne insgesamt behandelt werden muss. Und eine Tat im prozessualen Sinne, das ist ein Geschehensablauf, der bei verständiger Würdigung als Einheit betrachtet werden muss und von einem gesamten Tatentschluss getragen ist. Ich glaube, das kann man, glaube ich, als Laie auch nachvollziehen, dass wenn der Arzt sagt, ich möchte diesen Patienten, die alle die gleiche Not haben, helfen, und dann kommen die und rennen ihm die Bude ein, geben sich die Klinke in die Hand. Und es stellt dann gegebenenfalls also diese Bescheinigungen aus, dass dann natürlich die Tat im prozessualen Sinne nach dem entsprechenden Tatentschluss diese gesamte Hilfeleistung ist und die einzelnen Besuche der Patienten sind dann Einzeltaten. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hätte alle 6.800 Fälle zusammen anklagen müssen. Die hätten dann auch zusammen abgeurteilt werden müssen. Und wenn sie das nicht tut, dann ist erstens, und das ist auch der Fall gewesen, die Anklageschrift unzulässig. Das Gericht hat es aber trotzdem zugelassen. Zweitens, wenn dann ein Urteil gefällt wird über diese 600 Fälle, dann tritt wegen der übrigen 6.200 Fälle, also 6.800 minus 600, Strafklageverbrauch ein. Das heißt, da ist der schon mal verurteilt, darf aber in dieser gesamten Tat im prozessualen Sinne dann nicht mehr wegen der übrigen Teile noch verurteilt werden, wenn das Urteil schon in der Welt ist. Das bedeutet für die Entwicklungsbehörden und für das Gericht Strafvereitelung im Amt. Das ist offensichtlich, aber hat wohl in der Not dann hinten anstehen müssen, sodass dann das Gericht versucht hat, die Staatsanwaltschaft mit der Wahlverteidigung zunächst einmal einen Deal einzugehen. Und man hat da versucht, also ihn zum Einbank gegen Geständnis, 3 bis 3,5 Jahre Haft ohne Bewährung für einen Ersttäter in dieser Situation. Der ist dann geplatzt, der Deal. Könnte ich jetzt auch noch was zu sagen? Ich halte mich vielleicht mal an der Stelle noch mal kurz. Und seitdem ist es jedenfalls so, dass das Gericht aus der Bredouille nicht rauskommt, die Staatsanwaltschaft, dass sie ja schon komplett in der Widerrechtigkeit sind, auch nach dem eigenen Narrativ wegen dieser Strafvereitelung. Nur das Verfahren geht aber weiter. Dadurch ergibt es jetzt ein Problem nach dem anderen. Also zum Beispiel auch dieses Teilurteil, das du schon angesprochen hast, das gibt es nach der Strafprozessordnung gar nicht. Grob rechtswidrig. Hat man jetzt aber gemacht, um dann irgendwie von Untersuchungshaft in Strafhaft zu kommen. Ist aber natürlich immer noch nicht, weil es ja angefochten wurde, ist in der Revision. Also immer noch Untersuchungshaft. Nach über einem Jahr, der jetzt schon immerhin im Gefängnis sitzt. Und das scheint wahrscheinlich auch das Ausgangskalkül der Behörden gewesen zu sein, wohin mir die Anweisung auch herkam. Aber der Arzt sollte erst mal sitzen, egal wie das Verfahren ausgeht.
Ja, Christian, Respekt und vielen Dank für deine Stellungnahme. Ich habe ja zu Beginn gesagt, nimm dir Zeit, das hast du getan. Und ich staune, wie geschliffen du hier aus dem Stegreif formulierst. Deswegen habe ich dich auch nicht unterbrochen, weil ich gemerkt habe, der Kerl hat es richtig drauf. Also auch den Nebensatz beenden und dann am Ende über den nächsten Doppelpunkt dann doch noch zum Abschluss zu kommen. Danke dafür. Und trotz alledem gibt es noch Anknüpfungspunkte, die wir klären sollten in diesem hochspannenden Fall. Jutta, wir machen die Runde jetzt mal offen, denn ich bin überzeugt davon, auch dieser Fall hat dich zu Kopfschütteln veranlasst und zu Fassungslosigkeit, dass der Arzt tatsächlich seiner Freiheit beraubt wurde. Und wahrscheinlich hat dieses Thema euch beide dann auch irgendwann zusammengeführt.
Ja, nicht nur das Thema, aber wir haben in der Tat jetzt bei Children's Health Defense Europe gerade auch vor einer Woche einen Artikel darüber gebracht, genau über diesen Fall. Der Autor ist Uwe Altschner, der mit uns zusammenarbeitet. Also es ist ja eine Absurdität nicht zu überbieten. Und ich habe selber im Mai, war ich als Übersetzer quasi vor Ort bei dem Bagdi-Fall. Wir standen um 6 Uhr morgens da vom Amtsgericht in Plön, die Taylor Hudak, unsere Journalistin, und ich als Übersetzerin dabei, weil sie halt nur Englisch versteht, und sind dann reingestürmt. Es gab schon sehr viele Menschenmengen schon vor dem Gerichtsgebäude von beiden Seiten. Es gab halt auch welche, die eigentlich dafür waren, dass der eben verurteilt wird, der Susharit Bagdi. Also dieses Gerichtsverfahren, das hatte einen sehr seltsamen Verlauf, als dass der Richter als erstes, bevor überhaupt irgendeine, was sie vorlesen am Anfang, die Staatsanwaltschaft, genau die Anklageschrift, noch davor hat der Richter gesagt, also dass er eigentlich im Moment überhaupt gar keine Punkte sieht, warum der Susharit verurteilt werden sollte. Aber er sagt, das ist jetzt, sag ich jetzt erstmal nur vorab, und wir hören uns aber jetzt erstmal beide Seiten an. Das Ganze hat sich bis fast 18 Uhr durchgezogen. Letztendlich kam aber raus, dass die Staatsanwältin überhaupt nicht ihre Hausaufgaben gemacht hat und sich nur ein Bruchteil von diesem 90-minütigen Video, was wir uns dort im Gerichtssaal anschauen mussten, angeschaut hat. Ich glaube, keine 5 Minuten. Das Gleiche galt für die Veranstaltung der Basis in Kiel. Und sie wurde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, aber letztendlich ging es halt erstmal positiv für Susharit Bagdi aus. Also es gab erstmal einen Freispruch, aber es wird in die zweite Runde gehen, absurderweise. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh,
Zu Beginn unseres Gesprächs sagte ich, ihr seid nah dran. Das gilt übrigens auch geografisch, liebe Hörer. Zur Einordnung, wir sind hier im Rhein-Ruhr-Gebiet und Jutta, du bist aus dem Großraum Düsseldorf, Christian Bochum-Dortmund in der Gegend.
Die Kanzlei habe ich in Erkrath bei Düsseldorf, da habe ich auch mal einen großen Einzugsbereich. Ich wohne aber in Bochum, das ist korrekt.
Ah, so hängt das also zusammen. Christian, ich habe mich gefragt, dieses Urteil, was jetzt durch die Presse ging, ist das noch komplett aufhebbar? Also ist auch ein Freispruch noch denkbar, ein vollständiger Freispruch?
Gegen dieses Urteil ist Revision eingelegt worden. Revision deshalb, weil es ein Urteil der großen Strafkammer ist, des Landgerichtes. Das heißt, da gibt es keine Berufung, da gibt es nur die Revision. Und das Revisionsgericht, das ist also der BGH, Bundesgerichtshof, der muss nun das Urteil auf Rechtsfehler untersuchen. Nun wimmelt dieses Urteil natürlich vor Rechtsfehlern. Ich bin ja zu dem Verfahrensgang an sich ja noch gar nicht gekommen vorhin. Da gibt es also auch noch mal mindestens die gleiche Zeit zu reden. Jedenfalls in Stichworten nur, also als die Wahlverteidigung drankam, hat man der Wahlverteidigung die Protokolle nicht ausgehändigt von den vorherigen Sitzungen, damit also schon die Wahlverteidigung behindert in ihrer Ausübung. Das Gericht weigert sich vehement, Dinge, die, ich sag mal, dem Narrativ widersprechen, zu protokollieren. Das heißt, man muss, die Verteidigung muss dann so die Krücke gehen, zu sagen, wir rügen jetzt das Nicht-Protokollieren. Das XY, da wird dann also dann das entsprechend wiedergegeben, was nicht protokolliert wird, damit es indirekt protokolliert wird. Das ist aber notwendig natürlich, weil ja für ein Revisionsgericht später der Streitgegenstand ablesbar ist oder der Verfahrensgang auch ablesbar ist anhand der Unterlagen, anhand der Akten. Das heißt also, das Verfahren selber ist ja mündlich und es gilt im Strafrecht der Mündlichkeitsgrundsatz, muss alles mündlich erörtert werden, aber wenn das Revisionsgericht wissen will, was passiert ist, muss es natürlich etwas Schriftliches haben. Und das Gericht ist peinlich darauf bedacht, dass jegliche impfkritischen Vorträge, dass Vorträge dazu, wie der denn die Behörden mit den Patienten umgegangen sind, was ich ja gerade schon mal angerissen habe, dass das alles nicht protokolliert wird, weil das ist ja alles verfänglich, ist ja klar. Und die Öffentlichkeit wurde behindert. Es gibt ja die Möglichkeit, dem Prozess auch als Zuschauer beizuwohnen. Allerdings gibt es da eine eigene Einlasskontrolle. Das heißt, man hat ja im Recht normalerweise wie am Flughafen Einlasskontrollen, um das Gebäude zu gelangen. Und vor dem Gerichtssaal gibt es dann nochmal eine Kontrolle. Bei dieser Kontrolle müssen dann die Taschen geöffnet werden, es müssen die Ausweise vorgezeigt werden, der Besucher. Und es ist jetzt zweimal vorgekommen, ich war bei dem Eröffnungstermin und auch bei dem Verkündungstermin für das Urteil, dass die Ausweise auch abgelichtet wurden. Und Schelm, wer Böses dabei denkt, kurze Zeit später gab es bei einigen derjenigen, deren Ausweise abgelichtet wurden, beim ersten Mal auch Durchsuchungen, also wohl auch Patienten gewesen sein sollen. Das hat ja alles wahrscheinlich nichts mit nichts zu tun, aber die Richterin weiß das auch alles von sich. Beim ersten Mal hat sie noch gesagt, auf die Rüge, dass das ja eine Verletzung der Öffentlichkeit wäre. Das sei eine Eigenmächtigkeit des Beamten vor Ort, da vorne gewesen, von den Gerichtsdienern. Und beim zweiten Mal hat sie es dann aber selber angeordnet. Also das klingt alles sehr widersprüchlich. Das sind manchmal nur so Schlaglichter. Ja? Man kann natürlich noch viel mehr sagen, wo aber offensichtlich das Prozessrecht verletzt wurde. Aber der eigentliche Punkt ist, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, dass es diese Urteilsart, möchte ich es mal nennen, dieses Teilurteil, was da jetzt gefällt wurde, gar nicht gibt. Das hat das Gericht mal so eben erfunden. Ja, und zwar ist es also so, es wurden ja, ich habe es ja vorhin gesagt, 600 Fälle angeklagt nur, von den 6.800 Fällen. Und da kommt man ja auch jetzt nicht so schnell weiter vor Gericht. Und dann hat das Gericht dann, nachdem ein ganzes Jahr lang Untersuchungshaft rum war, sich dann gesagt, so, jetzt müssen wir wieder irgendwas machen. Und haben dann gesagt, so, dann nehmen wir jetzt 207 von diesen rund 600 Taten und machen jetzt ein Teilurteil schon mal darüber. Wir haben die ausermittelt. Ja, natürlich waren sie nicht ausermittelt, da haben wir wieder so einen Punkt. Es wurde auch Beweis angetreten durch die Verteidigung, dass denn die Impfung erstens nicht nützt, zweitens schädlich ist, dass auch dieser Antigentest nicht aussagekräftig ist. Dazu wurden dann Professoren benannt, Söndigsen, Kullen und so weiter. Das hat das Gericht abgelehnt mit einer sehr fadenscheinigen Begründung, nämlich, dass keine sachverständigen Zeugen, sondern Sachverständigen seien. Keine sachverständigen Zeugen, weil sie ja nichts wiedergeben könnten, obwohl das deren Forschungsgebiet ist. Das waren, als wären also nur Sachverständige, das ist jetzt ein juristischer Begriff, das wäre dann also ein Beweismittel, dass das Gericht dann bestimmen müsse. Also man sagt dann Sachverständigenbeweis, das Gericht muss bestimmen, wer gefragt wird. Dann wäre jetzt die Konsequenz gewesen, es ist eine beweiserhebliche Tatsache, also bestimmen wir jetzt jemanden. Nein, hat sich gesagt, nee, wir geben da gar keinen Beweis darüber. Das ist alles nicht so wichtig. Auch natürlich ein Verfahrensfehler, weil ja alles, was irgendwie streitig ist, was relevant ist, auch ermittelt werden muss. Na gut, also jedenfalls hat das Gericht dann diese 207 Taten genommen und darüber dann eben dieses Teilurteil gefällt. Nur gibt es Teilurteil im Zivilrecht durchaus, ja, wenn Parteien streiten und man hat einen gewissen abgegrenzten Bereich, den man schon mal ausurteilen kann, ja, dann kann man das machen, aber definitiv nicht im Strafrecht. Hat der BGH auch schon so entschieden, ist auch völlig klar, denn ich habe ja vorhin die Tat im prozessualen Sinne geschildert und auch die Konsequenzen, wenn man sie missachtet, nämlich wenn man also einen Teil rausgreift, also im Übrigen dann der Strafklageverbrauch eintritt, ist schon klar, dass das nicht geht. Das heißt, in dem Moment schon, wo dieses Teilurteil über die 207 Einzeltaten gefällt wurde, ist also für den Rest, ne, 6.800 minus 207, Strafklageverbrauch eingetreten. Ach nee. Da sieht man also schon, dass das Gericht sich heillos verstrickt hat in Widerrechtlichkeiten, in Widersprüche und da gar nicht mehr rauskommt. Also selbst im eigenen Narrativ. Wenn ich von Strafvereitlung rede, dann bin ich ja im Narrativ. Ich bin ja nicht der Meinung, dass der Mann sich überhaupt strafbar gemacht hat. Ich bin ja der Meinung, er muss freigesprochen werden. Aber selbst wenn ich der Meinung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft folge, dass das ja so ein übler Mensch wäre, der, wie hieß es so schön, der eine rechtsfeindliche Gesinnung habe und einen Schauprozess führe, weil er es gewagt hat, die Öffentlichkeit zu informieren, was das Gericht vorher aber selber gemacht hat. Die Mainstream-Presse war da und hat, als er noch angeklagt wurde, dann berichtet, was das doch für ein fürchterlicher Arzt wäre und so weiter. Aber als jetzt die Öffentlichkeitsarbeit von der Verteidigung aus und vom Unterstützerkreis dann umgekehrt verläuft, da ist es dann plötzlich ein Schauprozess. Interessant. Naja, also für das Gericht wird die Luft da sehr dünn und der Bundesgerichtshof hat jedenfalls eindeutig die Möglichkeit, hier also ganz viele Anknüpfungspunkte zu finden, um das Urteil zu Fall zu bringen und zurückzuverweisen an das Landgericht, durch gerne zu einem neuen Spruchkörper, ja, also der dann vielleicht unvoreingenommen ist. Apropos, über ein Dutzend Befangenheitsanträge wurden auch alle abgelehnt. Naja, und dann müsste das Urteil neu verhandelt werden und dann natürlich auch neu entschieden werden, also dieser Teilbereich. Aber streng genommen müsste das BGH ja sagen, das ist sowieso alles Blödsinn. Die 207 Taten können wir ja gar nicht als Urteil nehmen, sondern wir müssen jetzt ganz zurückgehen, nicht nur auf die 600, sondern sogar das ganze Ding komplett zumachen und erstmal die 6.800 Taten ausermitteln. Wahrscheinlich hat das Gericht das vielleicht sogar gemerkt mittlerweile. Es könnte sein, ich habe es jetzt jüngst noch gehört von Wilfried Schmitz, dass wohl es gewisse Sondierungen gegeben haben möge, ob vielleicht eine Einigung in Betracht komme, also von Seiten des Gerichts. Das lässt schon tief blicken, weil das vorher also vehement abgelehnt wurde. Nähere Einzelheiten dazu muss ich auch nochmal selber in Erfahrung bringen, aber es ist schon interessant. Und da kann man sich dann vorstellen, dass die Öffentlichkeitsarbeit vielleicht doch ein bisschen hilft, ne? Dass dann vielleicht doch ein bisschen Druck da ist und vielleicht merkt der BGH, dass ja auch, das wäre ja schön. Jedenfalls, was aber auch klar ist, und das merke ich schon seit einer gewissen Weile, also seit einigen Wochen oder Monaten fast schon, dass jetzt im Hintergrund, wo dieses Verfahren läuft, gegen Herrn Habich, es dann doch weitere Strafbefehle gegen Patienten hagelt. Ich verteidige ja auch Patienten und das kriege ich jetzt andauernd mit, ja, dass da also Druck gemacht wird. Man versucht wohl auch im Hintergrund jetzt schnell ganz viel davon abzuarbeiten, nachdem man, das habe ich vorhin glaube ich auch nicht erwähnt, das war auch noch interessant zu wissen zum Thema Strafvereitelung, ja, nachdem Staatsanwaltschaft und Gericht bei den Einigungsgesprächen ganz am Anfang mit der Pflichtverteidigung angeboten hatten, dass dann, wenn denn diese Einigung zustande komme, man die übrigen Taten, also auch der Patienten, nicht nur bei ihm, ne, nicht mehr verfolgen wolle. Und das lässt tief blicken, weil das eigentlich auch nicht geht. Ich kann nicht sagen, du gestehst, dich verurteile ich. Und alle anderen, die sich auch noch separat ja eben als, als eigene Täter noch strafbar gemacht haben können, die lasse ich jetzt alle laufen. Auch das ist klare Strafvereitlung, es geht gar nicht. Aber dass das doch angeboten wurde überhaupt, obwohl es gar nicht realisierbar war, das zeigt ja schon, dass dem Gericht durchaus sein Problem bewusst gewesen sein muss. Und jetzt wächst es ihm über den Kopf.
Sagt Christian Moser ohne Manuskript, sondern einfach aus purer Kompetenz heraus. Jetzt ist, liebe Jutta, lieber Christian, etwas passiert, was ich nicht für möglich hielt im Vorhinein. Wir haben einfach keine Zeit mehr, uns noch detaillierter, insbesondere auch mit diesem spannenden Fall zu beschäftigen. Da wird noch einiges an Fragen und auch an unliebsamen Antworten auf uns zukommen. Christian, am besten, wir treffen uns dann nochmal und besprechen gesondert diesen Fall, an dem wir natürlich dran sind. Jutta, ich möchte dir aber hier in diesem Dreiergespräch die Gelegenheit geben, noch etwas zu sagen zu deinem Thema, zu Children's Health Defense. Was gibt es für laufende Projekte? Wie kann man das unterstützen und wo kann man sich informieren?
Ja, sehr gerne. Also es ist halt tatsächlich sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass wir zwar natürlich mit der Organisation in den USA zusammenarbeiten, aber wir sind vor allen Dingen legal und finanziell unabhängig von den USA. Und das wissen viele Leute noch nicht. Die lesen zwar schon auf unserer Website unsere Nachrichten, aber sie spenden an die USA. Obwohl wir ein eigenes Bankkonto haben. Und das ist halt schon etwas traurig, wenn das Wissen halt einfach nicht da ist. Und deswegen finde ich das schön, dass ich hier die Gelegenheit habe, darüber zu sprechen. Der Hauptfokus liegt auf Pressearbeit, dass wir eben mit vielen europäischen Journalisten, Ärzten, anderen Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die gut recherchierte, investigative Artikel veröffentlichen. Und mein Teil, den ich dazu beitrage, ist, dass ich ein Übersetzerteam aufgebaut habe von über 70 Freiwilligen, die mittlerweile in 17 Sprachen, eigentlich schon 18, es kommt auch bald Finish dazu, unsere Artikel übersetzen und nicht nur die Artikel, sondern die komplette Homepage. Dann haben wir Wolfgang Wodak mit im Team, wir haben Renate Holzeisen, die kennt glaube ich auch jeder, die Anwältin aus Italien, die auch für eine neue italienische Partei kandidiert hat. Und was wir auch anbieten, wir haben eine Extra-Seite für Rechtsanwälte eingerichtet, die auch nur über einen gewissen Zugang dann Zugriff haben, wo wir eine Art Archiv angelegt haben an Gerichtsbeschlüssen, anderen Beweismitteln, also wo man sich eigentlich austauschen kann. Dann gibt es mittlerweile auch eine Community Group, worunter man eine interaktive Seite findet, wo man sich auch mit anderen Leuten vernetzen kann über sämtliche Themen. Und seit kurzem kann man jetzt Emailletassen, Hoodies, also Kapuzenpullis, T-Shirts mit unseren Aufdrücken, auch mit einem unserer Kampagnenaufdrucke Hands Off Our Children, also Finger weg von unseren Kindern, gerne kaufen und uns somit halt auch unterstützen. Und ich würde mich sowieso sehr über Spenden freuen. Und unsere Webseite ist die www.childrenshealthdefense.eu. Vielen Dank.
Sehr gerne, liebe Jutta. Und auch Dank an dich für dieses Interview. Natürlich ebenfalls an dich, Christian. Das war sehr informationsintensiv, war aber nicht beschwerlich, sondern ich fühle mich bereichert und hoffe, das gilt für unsere Hörer ebenso. Ich bin sogar ganz sicher. Liebe Jutta, lieber Christian, wir sagen auf bald. Herzlichen Dank. Danke auch an Sie, liebe Hörer, dass Sie dabei bleiben im Kontrafunk und auch meine Sendungen offensichtlich mögen. Ludgers Welt heißt sie und kommt jeden Mittwochabend um 20.05 Uhr nach den Nachrichten. Um 23.05 Uhr geht es eine Wiederholung und tags drauf donnerstags mehrere Wiederholungen im Verlauf des Vormittags. Bleiben Sie umsichtig in alle Richtungen, denn die Welt da draußen ist ein Dschungel. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, Ihr Ludger-K.de. Tschüss. Jungle out there, oh, but you